In Afrika, da gibt es teilweise extreme klimatische Bedingungen und da gibt es für extreme klimatische Bedingungen auch verschiedene Bauweisen. Und uns von D-Radio Wissen interessiert, was leistet denn etwa die traditionelle Bauweise in Afrika und kann die heutige Entwurfpraxis vielleicht sogar in gemäßigten Klimazonen was lernen, also hier bei uns. Die Schweizer Architektin Annika Seifert, die arbeitet in Dar es Salaam in Tansania, hat zusammen mit ihrem Kollegen Gunther Klicks ein Buch rausgebracht. Hitzearchitektur heißt das. Lernen von der afrikanischen Moderne. Und die beiden untersuchen architektonische Lösungsansätze, vor allem in Ostafrika. Ich habe mit Annika Seifert gesprochen und habe sie erstmal gefragt, wie wird denn in Afrika mit diesen extremen Hitzebedingungen umgegangen? Architektonisch.
Jetzt ist Afrika natürlich ein sehr großer Kontinent. Man muss grundsätzlich, wenn man von Umgang mit Hitze spricht, davon ausgehen, es gibt eigentlich zwei verschiedene Formen von tropischer Hitze. Das eine ist die heiße und trockene Hitze, wie man das aus Wüstengebieten kennt, mit sehr, sehr extremen hohen Temperaturen tagsüber, starker Abkühlung nachts und sehr, sehr, sehr niedriger Luftfeuchtigkeit. Das sind natürlich ganz andere klimatische Bedingungen als am Äquator, wo wir unsere Forschungsarbeit angesiedelt haben, wo das Klima dadurch gekennzeichnet ist, dass es zwar auch sehr heiß wird, aber vor allen Dingen mit hoher Luftfeuchtigkeit und die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht nur sehr, sehr gering sind. Wenn wir uns jetzt den ersten Fall anschauen, also die extremen Hitzebedingungen tagsüber und die ausgesprochen kühlen Nächte, da macht es vor allen Dingen Sinn, über Speichermasse zu arbeiten. Das heißt, wenn ich mit besonders großer Masse in Wänden, Decke, Böden und so weiter arbeite, die in der Lage ist, nachts Kälte zu speichern, profitiere ich natürlich tagsüber davon, weil diese Masse dann kühle Temperaturen abstrahlt. Das heißt, die Architektur, die da zur Anwendung kommt, ist meistens darauf angelegt, mit sehr kleinen Fenstern, sehr kleinen Türen die heiße Außenluft abzuhalten und über die große Masse kühle Temperatur wieder abzugeben. Die Nutzung des Gebäudes zieht sich dann im Laufe des Tages ganz in das Gebäudeinnere, in den schattigen Kern zurück.
Wie muss ich mir das vorstellen? So eine Lehmhütte mit relativ dicken Wänden und kleinen Luftschlitzen?
So, ja, vereinfacht könnte man das so sagen. Das sind dann auch naturgemäß keine kleinen Hütten, sondern eher größere Strukturen mit einer größeren Anzahl von Zimmern oder Kammern, die in der Lage sind, eben so tief im Gebäudeinnern liegende Räume nach außen zu isolieren.
Und die andere Möglichkeit? Tropisch feucht?
Die andere Möglichkeit, das ist natürlich dann ganz anders. Hier versucht man in erster Linie, so wenig Speichermasse wie möglich zu haben, denn die äquatoriale Sonne, die brennt unbarmherzig auf alle Gebäude und heizt alles auf. Ohne die kühle Nacht aber gibt es dann keine Abkühlung. Das heißt, man versucht mit wenig Masse, zum Beispiel Dächern aus organischem oder dünnem Material zu arbeiten, die noch hinterlüftet werden. Man arbeitet mit sehr, sehr großen Fensteröffnungen und Türöffnungen. Und ganz, ganz wichtig ist immer Verschattung gegen die direkte strahlende Sonne, damit eigentlich gar kein direktes Sonnenlicht in die Gebäude reinkommt.
Was für Materialien werden denn da genutzt für dieses tropisch feuchte Klima? Lehm hatten wir eben. Was gibt's da?
Ja, man kann grundsätzlich sagen, in der sehr traditionellen vernakulären Bauweise sind das natürlich vor allen Dingen natürliche Materialien. Lehm im ganz, ganz einfachen Hüttenbau, Dächer, ähnlich wie bei uns in Deutschland die Rieddächer, gibt es dann hier Dächer, die mit Palmwedeln gedeckt werden oder auch mit Sisal. Und das ist vom Material her, die organischen Materialien, die heizen sich weniger auf und geben einfach eine sehr angenehme Kühle ab, auch dadurch, dass sie einen lebendigen Feuchtigkeitsaustausch ermöglichen.
Was können wir denn von den afrikanischen Formen lernen in der Architektur?
Im Grunde genommen gibt es ein relativ einfaches Repertoire an Maßnahmen, das sich wiederholt. Es sind im Wesentlichen die Elemente des Daches, dann der verschiedenen Verschattungselemente in der Fassade. Das können Simse sein, das können aber auch sogenannte Brise Soleil sein, also flächige Verschattungen von Fensteröffnungen, die dann teilweise kunstvoll und ornamental durchbrochen werden, um den Luftzug zu ermöglichen. Wie das dann im Detail ausformuliert wird, das ist natürlich der Fantasie der Architekten oder auch der Bauherren überlassen. Und da gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten.
Jetzt hat sich die Bauweise und die Technik auch im Laufe der Zeit verändert und die Klimaanlage erhielt Einzug. Wie viel Einfluss hat das genommen?
Es entstehen vielgeschossige Bauten aus Glas und Stahl, die natürlich klimatisiert werden müssen, weil sie alles andere als optimal sind für die hiesigen Klimaverhältnisse. Man merkt so eine gewisse Rückbesinnung, man versucht wieder mehr zu schauen, was kann man machen, um zumindest etwas von dieser Technikabhängigkeit wieder loszukommen. Also ich werde bei diesen Klimabedingungen wahrscheinlich nicht ohne Gebäudetechnik auskommen, aber es gibt eben viele Maßnahmen, die getroffen werden können im afrikanischen Kontext ebenso wie im europäischen, die zumindest die Gebäudetechnik entlasten.
Traditionelle afrikanische Bauweisen, kann man die in Europa oder auch weltweit nutzen?
Das ist ein Thema, mit dem wir uns ebenfalls in unserer Forschungsarbeit auseinandergesetzt haben. Wenn wir uns die Baupraxis in Mitteleuropa der Zeit anschauen, da sind die Gebäude sehr stark optimiert worden auf den winterlichen Kältefall. Also die Passivhäuser, wie sie in Deutschland heißen, oder Minergiehäuser in der Schweiz, sind hochisolierte, sehr, sehr, sehr dichte Gebäude, die darauf ausgelegt sind, im Winter möglichst viel Sonne einzutragen, um die Heizlasten zu mindern. Das führt allerdings bei diesen sehr optimierten Gebäuden oft dazu, dass dann im Sommer eine Hitzeproblematik entsteht, weil sich diese Gebäude natürlich bei hohen Außentemperaturen entsprechend überheizen. Und es gibt dann sowas, was wir ein gebäudetechnisches Wettrüsten genannt haben, was eigentlich dazu führt, dass die Optimierung im Winter wiederum neue Technik und neue erforderliche Maßnahmen für den Sommer nach sich zieht. Da kann man sich in der Tat einiges abschauen von den afrikanischen Beispielen, die ja da nach Möglichkeiten gesucht haben, mit Hitze umzugehen in einer architektonischen Herangehensweise.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, also ganz im Wesentlichen sind es Verschattungselemente. Das ist natürlich dann insofern nicht ganz direkt anwendbar im europäischen Kontext, weil man ja im Winter die Sonne und die Wärme haben möchte. Man kann sich da aber zum Beispiel den Umstand zunutze machen, dass der Sonnenstand in Nordeuropa von Winter zu Sommer sehr stark variiert. Das heißt, wenn ich mein Gebäude so positioniere als Volumen und Verschattungselemente beispielsweise am Dach oder in der Fassade so anordne, dass sie im Winter die Sonne hereinlassen, im Sommer aber so positioniert sind, dass die Sonne ausgeschlossen wird und ich schattige, kühle Innenräume habe, dann ist das eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, mit architektonischen Mitteln zu arbeiten.
Die Schweizer Architektin Annika Seifert, die arbeitet gerade in Dar es Salaam in Tansania und sie hat uns erklärt, was die traditionelle Bauweise in Afrika leisten kann und ob wir vielleicht hier bei uns in den gemäßigten Klimazonen was lernen können daraus.